Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Heute ist Samstag, der 26. Juni. Nur kurz die Predigt des Apostels zu Ende lesen und dann ab ins Wochenende. Garten, Radfahren, Gottesdienst vorkosten. Das habe ich vor. Wir lesen Apostelgeschichte 13, 26 bis 43. Brüder und Schwestern, ihr Nachkommen Abrahams und auch ihr anderen, die ihr an den Gott Israels glaubt. Wir sind es, denen Gott die Botschaft von dieser Rettung gesandt hat. Die Bewohner von Jerusalem und ihre führenden Männer haben nicht erkannt, wer Jesus war. Sie haben ihn zum Tod verurteilt. Dadurch haben sie die Ankündigungen der Propheten in Erfüllung gehen lassen, die an jedem Sabbat vorgelesen werden. Sie fanden nichts, wofür Jesus den Tod verdient hätte. Dennoch forderten sie von Pilatus seine Hinrichtung. Damit hatten sie alles getan, was in der Heiligen Schrift über Jesus vorhergesagt ist. Danach nahmen sie ihn vom Holzbalken ab und legten ihn ins Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Viele Tage lang zeigte sich Jesus denen, die mit ihm von Galiläa nach Jerusalem gezogen waren. Die sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. So verkünden wir euch nun die gute Nachricht. Was Gott unseren Vorfahren versprochen hat, das hat er in Erfüllung gehen lassen, und zwar für uns, ihre Nachkommen. Er hat Jesus von den Toten auferweckt, wie es ja auch im zweiten Psalm steht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und nicht zugelassen, dass sein Körper verwest. Davon hatte Gott gesprochen, als er sagte, ich will euch die unvergänglichen Güter schenken, die ich David versprochen habe. Darum heißt es auch an einer anderen Stelle, du lässt nicht zu, dass dein treuer Diener verwest. David starb nach Gottes Willen, nachdem er sein Leben lang den Menschen seiner Generation gedient hatte. Er wurde bei seinen Vorfahren bestattet und sein Körper verweste. Aber derjenige, den Gott auferweckt hat, dessen Leib verweste nicht. Brüder und Schwestern, das sollt ihr wissen. Durch Jesus wird euch die Vergebung eurer Sünden angeboten. Das Gesetz des Mose hatte nicht die Kraft, euch vor Gott gerecht zu machen. Aber durch Jesus wird jeder, der glaubt, vor Gott als gerecht dastehen. Bams. Also die letzten Verse sind schon der Knaller. Aber starten wir mit dem Anfang. Mit einer erneuten Anrede startet Paulus Saulus durch. Ihr Brüder. So hieß es auch in der ersten Version der Basisbibel. Habe ich aber gar nicht vorgelesen. Denn in der vollständigen Ausgabe heißt es Brüder und Schwestern. Und dann heißt es, ihr Nachkommen Abrahams. Nachkommen? Nun, das sind auch Männer und Frauen. Aber wörtlich dastehen tut hier Söhne. Die Männer sind jeweils angesprochen, gebürtige Juden und Proselyten. Es geht wohl doch nur um die Brüder in der Zeit damals. Und nun sagt Paulus, uns wurde das Wort dieser Rettung gesandt. Damit spricht er inklusiv. Auch ihm. Er zählt sich und Barnabas zu den Angesprochenen, zu den Adressaten. Und er predigt jetzt also nicht nur einfach den anderen, sondern er empfängt mit den Angeredeten das Wort der Rettung. Und nun entfaltet Paulus das Evangelium, seine Jesusbotschaft. Ja, und das deckt sich ziemlich genau mit dem, was er in seinen Briefen schreibt. Jesus wurde ermordet, er starb, wurde begraben, auferweckt und er erschien anderen. Und das alles geschah nach der Schrift, ist also vertrauenswürdig und würdig, dass man es glaubt. Verantwortlich für den Tod von Jesus ist Jerusalem, genauer die führenden Männer. Die haben ihn trotz seiner Unschuld an Pilatus zur Kreuzigung überstellt. Ja, Paulus bezeugt dies Jesus-Evangelium und beim Stichwort Erscheinungen des Auferweckten, da erzählt er nicht von seiner eigenen Christuserscheinung. Das fällt auf. Fällt dir das auf? Er spricht wie alle davon, dass sich der Auferweckte seinem Schülerkreis zeigte. Denen, die mit ihm von Galiläa nach Jerusalem zogen. Da gehörte Paulus natürlich noch nicht dazu. Paulus ist schon zweite Generation. Er hatte also eine spätere Erfahrung und die ist nicht ganz so gewichtig. Daher lässt er sie hier nicht mit einfließen. Sehr interessant. Finde ich gut. Gefällt mir. Vers 32. So verkünden wir euch das Evangelium, so korrekt und vollständig, damit ihr hier in Antiochia an das gleiche Evangelium glaubt wie die in Jerusalem und überall. Ein wichtiger Gedanke. Und nun kommen die biblischen Belege für das Unglaubliche, die Auferweckung. Psalm 2, Vers 7. Mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Jo, das wird aus dem Kontext gerissen und auf Jesu Auferweckung bezogen. Dann kommt Jesaja 55, Vers 3, auch nach der griechischen Übersetzung. Dabei geht es um die unvergänglichen Gnadenerweise für David. Da nun David selbst gestorben ist und verwest ist, kann sich das nicht auf ihn selbst beziehen. Es muss also um einen seiner Nachfahren gehen, um Jesus, bingo, denn der verweste nicht im Grab. Er sah nicht die Verwesung, sondern wurde auferweckt. Und das findet sich vom Sinn her auch in Psalm 16, Vers 10. Du lässt deinen Getreuen das Grab nicht schauen. Hä? Jo, und an dieser Stelle vom Grab heißt es in der griechischen Übersetzung Verwesung. Da kommt das her. Alles klar. Schlussspurt. Erneute Anrede. Ihr Brüder. Und damit kommt Paulus nach dem Jesus-Evangelium zu seiner evangelistisch-theologischen Zuspitzung, zur Rechtfertigung. Durch Jesus wird die Vergebung der Sünden verkündigt, angeboten. Und zwar von allem, wovon man durch die Tora des Mose nicht freigesprochen werden konnte. Eieieiei, das gibt Ärger, das gibt Ärger. Das hören die Tora-Treuen nicht gerne. Aber genau so spitzt Paulus seine Botschaft zu. Jetzt wird jeder gerechtfertigt, also freigesprochen, durch diesen Jesus, der glaubt. Hammerhart. Nach diesem Evangelium kommt jetzt noch eine Warnung hinterher. Vers 40. Gebt also Acht, dass es nicht so kommt, wie es bei den Propheten vorhergesagt ist. Schaut her, ihr Spötter, wundert euch und geht zugrunde, denn in euren Tagen handle ich so, wie ihr es nicht erwartet. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man euch davon erzählen würde. Ja, das Evangelium leuchtet nicht gleich ein. Es ist ein außerordentliches Werk Gottes. Möglich, dass ihr es für unmöglich haltet, wenn man es euch erzählt. Der Schluss. Als Barnabas und Paulus, die Synagoge verließen, bat man sie, erzählt uns am nächsten Sabbat noch mehr von dieser Sache. Als die Versammlung sich auflöste, folgten viele Juden Paulus und Barnabas. Dazu kamen Leute, die zum jüdischen Glauben übergetreten waren. Die beiden sprachen ausführlich mit ihnen. Sie redeten ihnen zu, sich ganz auf die Gnade Gottes zu verlassen. So endet die exemplarische Pauluspredigt. Juden und Proselyten haben Gesprächsbedarf. Am Montag geht's weiter. Kann man sich so auf diesen Jesus verlassen? Ist er wirklich der Ort, wo alle Menschen Gottes Gnade entdecken können? Ist die entstehende Gemeinde aus Juden, Proselyten und Heiden wirklich das unglaubliche Werk Gottes? Das, was Gemeinde bis heute anziehend machen kann, ist, dass die Gemeinde Gottes Wirken bezeugen kann. Jeder, der glaubt, der wird von Jesus gerecht gesprochen, also freigesprochen. Was für ein Werk Gottes. Ja, okay. Dafür hat man aber nur eine Antenne, wenn man durch das Alte Testament, die hebräische Bibel, die Tora, eine Ahnung von den Weisungen Gottes hat. Und wenn man mit Schuld, Sünde, Verfehlung, Vergebung, Rechtfertigung was anfangen kann, oder? Gut, es geht nicht unbedingt um die Begriffe an sich, sondern um die Inhalte, um die Erfahrung. Irgendwie läuft was in meinem Leben schief, verkehrt. Ich handle schief oder verkehrt, lebe verkehrt, bin irgendwie verkehrt, nur auf mich bezogen, in mich gekehrt. Und da holt mich das Evangelium raus, wie Vertrauen zu Jesus. Immer ein Werk Gottes. Die Aufgabe bleibt, wie sagen wir es heute? Je mehr wir das biblische Evangelium verstehen, bedenken, desto besser müssten wir es heute auch mit neuen Worten sagen können. Spürst du das Abenteuer? Lassen wir uns drauf ein. Shalom für den ganzen Samstag.